да ходя в пристава, да сфрайм Mauritian Orders Great Dole. Also der große Sonnenaufgang. Und dieser Geheimlehre dieses Ordens bestand eben darin, dass alles Licht ist. Und das war eben abgeleitet, diese Lehre wurde abgeleitet von der frühesten lichtmetaphysischen Intuitionen der Antiken. Alles Licht, das ist sozusagen eine sehr alte, sehr alte Nicht-Einsicht, kann man nicht sagen, Nicht-Vision, aber sozusagen sehr alte Erklärung dafür, warum Visionen überhaupt möglich sind, sagen wir so. Warum das Sehen überhaupt möglich ist. Eine der ältesten Erklärungen. Das heißt, alles Licht bedeutet, dass alles ist Licht außer uns. Wir sind dunkle Punkte, dunkle Subjekte sozusagen in diesem Lichtmeer. Und wir erzeugen nicht das Licht, sondern das Dunkle. Ja? Wir sind dunkle Subjekte, schwarze Gestalten, die nicht das Lichte, sondern das Dunkle erzeugen. Das heißt, wir erzeugen diese Körperwelt und die Bilder der Körperwelt, wir filtrieren die realen Bilder aus dieser Unmenge, aus dieser Masse der realen Bilder, nehmen wir nur einen kleinen Teil und stellen sie zur Verfügung. Nun, wenn es aber so ist, dann ist es ganz klar, dass der Film eben nicht auch der Real ist. Weil der Film ist nichts anderes als eine andere Art der Bilderfiltrierung. Ja, genauso wie bei und spezifischer Art, ja, der Bilderfiltrierung. Das heißt, genauso wie Foucault sagen würde, dass die Literatur keinen Autor hat, der Autor hat kein Auto, weil einfach sozusagen es gibt gewisse Regeln, es gibt gewisse Filtrierungsmechanismen und Zäsurmechanismen, die Sprache filtrieren und die Möglichkeit geben, sozusagen nur das zu sagen und nicht jenes zu sagen und auf diese Weise einen Diskurs erzeugen. Das heißt, es ist ein Diskurs über die Verbote. Das ist ein Diskurs, der entsteht nicht dadurch, dass etwas gesagt wird, sondern dadurch, dass etwas nicht gesagt wird. Und genauso ist es mit der mit dem Film. Ja, Film fängt auf gewisse Bilder, fixiert gewisse Bilder, die bleiben haften an diesem Film, genauso wie unsere Bilder, die wir als unsere Bilder betrachten, an uns haften bleiben. Ja, es handelt sich um eine Fixierung, um einen unmenschlichen, nicht anthropologisch definierten Vorgang, sozusagen die Bildauswahl aus dieser unendlichen Menge. Und diese Bildauswahl kann sozusagen physiologisch geschehen, weil eben das war die Lehre von Bergson, dass wir nur die Bilder fixieren, die mit unserem Überleben irgendwie zu tun haben und so weiter. Das heißt auf der Ebene. Oder es sind so mechanische Bilderauswahlvorgänge und so weiter. Auf jeden Fall. Es findet nicht die Erzeugung der Bilder statt, sondern es findet nur eine negative Bildauswahl statt. Und welche Mechanismen, durch welche Prozedere, sind es lebende Mechanismen, sind es nicht lebende Mechanismen? Wie sie da, das ist jetzt die zweite Frage. Das ist die zweite Frage, die eben, und das ist die zweite Frage, bedeutet eben, dass der Film ontologisch und nicht anthropologisch verankert ist und sagt eben Deleuze, die Wahrnehmung ist nicht mehr als die Bilder, die wir zeigen und so weiter, sondern die Wahrnehmung ist weniger. Wir nehmen weniger Bilder wahr, als wir sie sogar zeigen, als sie durch uns und durch die anderen durchlaufen. Nun, was ist dann die Wahrnehmung? Die Wahrnehmung ist nichts anderes als dieses Haftenbleiben. Das heißt, indem wir, und das ist diese Maschine oder das ist Kinokamera, was auch immer, indem wir in der Welt uns bewegen, bleiben die Bilder uns haften. Und wir schaffen sozusagen diese Schwarzschichtung, ja, nicht wahr, in der Welt. Und durch diese negative Auswahl entstehen die Bilder, die wir als Wahrnehmungsbilder verkennen. Und durch den gleichen Vorgang entstehen auch Aktionsbilder. Aktionsbilder entstehen, sagt Deleuze, durch die Krümmung der Welt. Diese Krümmung der Welt besteht darin, dass, und das ist absolut hegelianisch, besteht darin, dass man dieses Wahrnehmungsbild ins Zentrum der Welt stellt. Ja, das heißt, man nimmt etwas wahr und bezieht dann alles andere, was peripher stattfindet, auf dieses Bild. Man zentriert die Welt. Und durch die Zentrierung der Welt um das Wahrnehmungsbild herum, das heißt um das Bild, das haften geblieben ist, entsteht eine Krümmung der Welt, und durch diese Krümmung der Welt entsteht ein Aktionsbild. Ein Aktionsbild ist nichts anderes als eben dieses System der Verbindungen zwischen diesem zentrierten, zentralen Bild und allen anderen Bildern. Was ist damit gemeint? Damit ist folgendes gemeint, dass zum Beispiel ich durch die Straße gehe und plötzlich eben jemanden sehe, der ich weiß nicht, auf mich eine Waffe richtet. Es ist für mich ein Wahrnehmungsbild, das heißt, ich bleibe stehen. Irgendwo alle anderen Bilder habe ich sozusagen an mich vorbeigelassen. Ja, die haben mich nicht so irritiert, weil sie mich nicht bedroht haben. Und die habe ich nicht gesehen, ja, die sind nicht haften geblieben. Aber jetzt sehe ich ein Bild, das sieht bedrohlich aus, und da stehe ich da, und daraus entstehen Aktionsbilder. Das heißt, diese ganzen Zusammenhänge, ich stelle mir vor, so eine Welt, in der so ein Mensch, ja, eben kommt und mich erschießt, und ich fliehe zum Beispiel von ihm oder was auch immer. Das heißt, dieses Bild erzeugt um sich herum eine Handlung, ein Zusammenhang, der sich entfalten oder nicht entfalten kann. Ja? Das heißt, ich kann auch weitergehen, tatsächlich fliehen oder erschossen oder nicht erschossen. Das heißt, entweder gehe ich in diese Richtung, dann realisiert sich diese Krümmung der Welt oder nicht. Aber alles das zentriert sich um dieses Wahrnehmungsbild herum. Allerdings, wie also Psychologie uns lehrt, sagt Deleuze, sozusagen die Aktion und die Reaktion sind durch ein Intervall, durch einen Aufschub voneinander getrennt. Das heißt, ich sehe ein Bild und ich reagiere in einem gewissen Verspätung. Und diese Verspätung bedeutet nichts anderes als eine gewisse Angespanntheit. So dass man sagen kann, ich bin dessen bewusst, dass ich bedroht bin. Ja? Entsteht dieser Gefühl, ich bin dessen bewusst, dass ich bedroht bin, beginne ich zu reagieren, beginne ich sozusagen diese Plot, sozusagen diese Handlung, diese Krümmung, diese Aktion in einer Richtung oder anderen. Das Aktionsfeld in eine oder andere zu durchschlagen. Das ist der Ort, an dem das Selbstbewusstsein entsteht. In diesem Intervall, das ist der Ort, an dem ich mich selbst spüre sozusagen, mich selbst erlebe als bedroht. Es ist ein kurzer Intervall, der dann aufgeht in einer Abzug. Und in diesem Intervall entsteht Affektbild. Also insgesamt gibt es ja nur drei Bilder. Also zunächst einmal. Es gibt nur drei Typen von Bildern. Und das sind Wahrnehmungsbilder, das sind Aktionsbilder und das sind Affektbilder. Das heißt, alle Bilder, die überhaupt erzeugt werden können, also im Haften, mit denen wir zu tun haben, sowohl im Leben wie auch in China, sind also drei geteilt. Und es gibt diese Wahrnehmungsbilder, es gibt Aktionsbilder und es gibt Affektbilder. Im Weiteren beschreibt Deleuze in drei Kapiteln Wahrnehmungsbilder, Aktionsbilder und Affektbilder an unterschiedlichen Beispielen. Aber ich möchte ein Beispiel zitieren, und zwar mit dem er alle drei Bilder sozusagen beschreibt, mit dem er alle drei Bilder illustriert. Das ist ein Film von Beckett, der heißt der Film. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben. Obwohl der Film eigentlich zweimal im deutschen Fernsehen lief noch in den letzten drei, vier Jahren. Auf jeden Fall beschreibt er diesen Film und es geht darum, da sagt er nicht, aber das wird so rekonstruiert die Situation der Wohnung, der Beckett in Paris gelebt hat, nicht hundertprozentig, aber zum Teil. Und es geht darum, dass es gibt sozusagen drei Szenen. Eine Szene besteht darin, dass man ein Mann neben einer langen Mauer geht. Und zwar so geht, dass man, dass der Zuschauer das Gefühl hat, dass er flüchtet oder verbirgt oder verfolgt wird. Und zwar ist es ganz klar, dass er von Kamera, mit Kamera verfolgt wird. Ja, sozusagen, er fühlt sich von der Kamera verfolgt und sozusagen flüchtet sich und verbirgt sich, aber relativ langsam. Und dann geht er bis zum Haus und kommt ja da oben und sieht eine Wohnung, das ist eben halt seine Wohnung, und bleibt irgendwie stehen, ja, gebannt, wie gebannt von der Anblick seiner eigenen Wohnung. Und das ist eben ein Wahrnehmungsbild. Also das war Aktionsbild und das ist jetzt Wahrnehmungsbild. Und dann eliminiert er oder verdeckt alle Spiegel, setzt sich in einen Schaukel und sozusagen verbirgt sich dort. Aber fühlt sich irgendwie schlecht und fühlt sich unsicher und irgendwann öffnet die Augen und sieht die Kamera. Also man dreht und sieht die Kamera und die Kamera ist sein eigenes Gesicht. Aber einäugig. Nun, das ist Affektbild. Ja? Das heißt, bei ihnen steht das Selbstbewusstsein. Ja? Er sieht sich selbst dort und projiziert das in die Kamera. Und dann sagt Deleuze, das sind eben dieser paradigmatische Film, weil er alle drei Bilder zeigt, und zwar getrennt nacheinander, 1, 2 und 3, mit einem gewissen Abstand und keine andere gleichzeitig. Und er sagt, dass dieser Film von Beckett ist ja paradigmatisch für die Avantgarde, für das Avantgarde-Kino oder für experimentelle Kino, weil die Avantgarde-Kino und experimentelle Kino versucht eben, oder hat eben versucht, Sehgewohnheiten zu überwinden, die banalen sozusagen Bilder zu überwinden. Die Bilder zu überwinden, bei denen wir ganz klar wissen, dass diese Bilder durch die Präsenz des Subjekts, zentrierende Präsenz des Subjekts in der Welt entstanden sind. Und die versuchen, also diese experimentellen Filme versuchen, eben die Ebene der Bilder zu zeigen, also dieser unendliche Masse der Bilder zu zeigen, als ob vor der Ankunft des Subjekts, als ob der zentrierende Blick des Subjekts noch nicht da ist. Das heißt, die Welt vor dem Eintreten des Auges und in diese Welt. Und das ist eben nicht die Welt ohne Bilder, sondern es ist die Welt mit einem Überfluss an Bildern. Und das experimentelle Kino, der experimentelle Film versucht eben dieser ahumane, unmenschliche Subjekt entzogene Dimension der Bilder zeigen. Das heißt, die Bilder jenseits der bewussten Kontrolle, auch jenseits des normalen Sehens, sozusagen. Das andere Sehen ist eben das Sehen der Welt ohne Subjekt. Und in dieser Welt ohne Subjekt zeigt sich die Wahrheit des Filmes. Die Wahrheit des Filmes im Sinne dieser nicht-auktoriale, ursprüngliche Bildhaftigkeit der Welt selbst. Und das ist eben diese zweifache Strategie, die ich gerade beschrieben habe. Es ist kein Autorenfilm, weil eben autorial zu sein und Autor zu sein bedeutet zu versuchen, alle Bilder unter seine Kontrolle zu stellen. Es ist eben der Film, der versucht, diese Kontrolle abzuschaffen, das Subjekt abzuschaffen, das normale Auge, das normale Sehen abzuschaffen und stattdessen sozusagen dieser Bilderfluss einfach fließen zu lassen. Das ist der Inhalt dieses Kapitels, den ich Ihnen darstellen wollte. Und dazu gibt es ja aber einen Kommentar, wie oft. Das ist weniger kritischer als einfach die Frage, die man sich immer stellt, ja, wenn man mit einem Diskurs zu tun hat. Da stellt sich die Frage, wie wird so ein Diskurs überhaupt erzeugt? Was sind die Gesetze erzeugt? Und da haben wir paradigmatisches Beispiel eine interessante Figur. Ja, sagen wir, wir haben so etwas wie ein Archiv oder also ein Vokabular der kulturellen Sprache oder der verankerten Sprache oder der eigenen Sprache oder normativen Sprache oder normalen Sprache, wie auch immer. Ja, wir haben sozusagen eine Vorstellung von einer Norm in einem Sinne oder anderen. Zum Beispiel, wir haben einen normalen Film. Ja, ist das meinetwegen Western oder so. Ein normaler Film, und dieser normale Film entspricht diesem normalen Sehen, entspricht diesem Normen. Und dann sehen wir einen Film zum Beispiel von Beckett. Und dieser Film von Beckett ist nicht normal für uns. Ja? Es ist eine Abweichung. Wir stellen das sofort fest. Wir stellen fest, dass wir mit Bildern zu tun haben, mit Figuren zu tun haben, mit Bewegungen zu tun haben, die wir sonst nicht finden. Wie reagieren wir dann? Wir können darauf reagieren zweierlei, mit zwei intellektuellen Operationen, die sehr unterschiedlich sind. Eine Operation ist, sagen wir, Operation des Addierens. Wir können sagen, es gibt viele, viele, viele Filme, die so und so aussehen. Und es gibt noch einen Film zusätzlich. Das ist der Film von Beckett. Dieses Film ist zusätzlich dazu da. Nebenan. Und diese anderen Filme, sie haben ihre Bildwelt und dieser Film hat seine Bildwelt zusätzlich zu dem Film. Tun wir das, scheint es richtig zu sein. Scheint es richtig zu sein. Es scheint zwar richtig zu sein, aber irgendwie unbefriedigend. Weil wir können sagen, naja, erstens, warum unbefriedigend? Weil es viele, 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 zum Beispiel tausende, hunderte Filme gibt wie Western. Und nur ein Film von Beckett. Und irgendwie haben wir das Gefühl, dass dieser Film von Beckett wichtig ist als diese viele, viele Western. Und wenn wir aber nur die Operation des Addierens im Auge haben, dann haben wir das Gefühl, es gibt viele Filme von viele Western und es gibt nur ein Beckett. Man könnte da damit zufrieden sein, wenn wir zum Beispiel undemokratisch wären. Wären wir undemokratisch und wären wir erzogen in einer traditionellen Kultur, wir hätten gesagt, Film von Beckett ist gut und alle diese Western sind nicht gut. Warum? Weil dieser Film von Beckett ist für eine kleine intellektuelle Elite gemacht und diese zum Beispiel Western sind für das dumme Publikum. Aber das können wir das nicht sagen, weil uns unser demokratischer Erziehung das verbietet. Wir können nicht sagen, dass die Menschen, die etwa meinetwegen Western sehen, dümmer sind, als diese Beckett sehen. Zum Beispiel sagt jemand so etwas, dann wird ihm sofort geantwortet, du bist derselbe Idiot, aber auch eingebildet dazu. Also noch schlimmer. Na gut, das heißt, wir sind so erzogen, dass für uns gut zu sein und in der Mehrheit zu sein, im Grunde gleich sind. Wir können als gut nicht akzeptieren, und zwar von Anfang an nicht, was nicht in der Mehrheit ist. Das ist eine demokratische Grundlage unserer Erziehung. Und dagegen können wir nichts machen. Klar. Also, jetzt kommt die Frage, wie erzeuge ich für den Film von Beckett so etwas wie eine Mehrheit? Und das ist der Antwort. Das heißt, dieser Film von Beckett plötzlich ist nicht der Effekt eines Addierens, sondern wie Deleuzer Effekt eines Subtrahierens. Das heißt, wir haben Millionen und Milliarden unendliche Masse von Bildern. Und der ganze Hollywood-Film und überhaupt, was wir sonst sehen, und diese Western, das ist nur ein kleiner Bruchteil. Und dieser Film von Beckett ist ja Repräsentant von dieser Mehrheit, von dieser unendlichen Zeit. Also dieser Western repräsentiert nur einen kleinen Teil, eben Effekt der Zensur. Und Beckett repräsentiert diese unendlich große Zahl. Es ist genauso, wie man sagt, zum Beispiel, wenn man so sagt, um an der Beispiel zu nehmen. Zum Beispiel Marxismus. Ja, man kann sagen, es gibt viele, viele ökonomische Theorien. Und es gibt Marxismus. Das wäre so addieren. Da sieht Marxismus nicht gut aus. Aber wenn man sagt zum Beispiel, alle diese Theorien repräsentieren bürgerliche Klassen, und die ist klein. Und Marxismus repräsentiert die Arbeiterklasse, und die ist groß. Noch zusätzlich Arbeiterklasse repräsentiert die Arbeiter so viel einfach. Dann sieht es völlig anders aus. Dann plötzlich ist der Marxismus in der Mehrheit und alle anderen Theorien in der Minderheit. Und so ist es genauso. Dieser eine Film von Beckett bildet eine Mehrfach. Weil dieser Film von Beckett repräsentiert unendliche Zahl von abweichenden Bildern, die wir gar nicht sehen. Es ist nur ein Beispiel und eine unendliche Zahl einer anderen Beispiel. Wobei alle anderen Bilder sind eben dieser kleine Teil der akzeptierten Bildereffekte. Oder man kann zum Beispiel sagen, es gibt eine Tradition der Malerei und dann kommt, ich weiß nicht, Dalí und meinetwegen Max Ernst. Sind sie so, wenn man so sieht, sie sind in der Minderheit. Ja? Die meisten Maler sind anders und sie sind in der Minderheit. Aber wenn man zum Beispiel sagt, alle anderen Maler stellen nur die Bilder des Bewusstseins. Ja? Das sind so Bilder des Bewusstseins. Und Bewusstsein ist kleine Insel im Meer des Unbewussten. Und diese Meer und Bewussten, es ist Milliarden, unendliche Zahl der Unbewussten. Und so die Bilder von Dalí und die können schon zwei, drei Bilder sein. Aber die sind in der Mehrheit. Die sind plötzlich in der Mehrheit, weil das sind zwei, drei Beispiele von unendlicher Zahl unbewussten Bildern. Im Unterschied zu nur kleine Zahl bewussten Bilder. Oder nehmen wir Ready-Made, ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Auf der einen Seite ist es bloß ein Pissoir und viele andere Kunstobjekte. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass diese Fountain oder diese Pessoa, diese Ready-Made von Duchamp, repräsentiert die ganze Masse der industriell erzeugten Produktion außerhalb des Museums. Und dann plötzlich erscheint dieser Pessoa als Repräsentant der Mehrheit, obwohl das innerhalb des Museums ist eine Minderheit. Also das ist eine interessante Optik. Ich würde nicht sagen, ja, wenn man sagt, das ist eine Illusion, das ist sicherlich eine Illusion. Die Vorstellung, dass es so etwas wie Bilder des Unbewussten oder Bilder oder ontologische Bilder oder Meinungen der Arbeiterklasse oder was auch immer sind, das ist eine Illusion. Weil wir wissen nicht, was sind diese unendliche Zahl der Bilder oder was ist das Unbewusste überhaupt. Das ist alles Illusion, das ist eine Theorie, das ist eine ideologische Konstruktion. Das ist eine ideologische Konstruktion, eine Illusion, um Effekt der Mehrheit zu erzeugen. Ideologisch. Nun, aber auf der anderen Seite kann man sagen, es ist eine Illusion, die sich von der Realität unterscheidet. Ja? Wenn wir sagen Illusion, dann Illusion ist etwas, was sich von der Realität unterscheidet. Und ich würde sagen, die Realität ist nichts anderes als eben diese Illusion. Man kann sagen, es gibt so und so viele Lehren und so viele Philosophien und so viele Wissenschaftler, aber irgendwo, es gibt eine unendlich große Realität. Und in dieser unendlich großen Realität passieren unendlich viele Dinge. Das heißt, diese Realität ist genauso ein Hirngespinst wie alles andere auch. Es ist also nicht die Illusion, es ist zwar eine Illusion, aber es ist nicht eine Illusion, die der Realität, die sozusagen eine Position zur Realität bildet, sondern ich würde sagen, das ist so eine realitätserzeugende Illusion. Es ist eine Illusion, die suggeriert, dass jenseits dessen, was wir wissen, was wir beherrschen, was wir kontrollieren, noch unendlich mehr gibt. Wir wissen das nicht. Ob es tatsächlich der Fall ist. Und nichts spricht dafür, dass es sowas gibt. Wirklich nichts. Nichts spricht dafür, dass es sowas gibt wie unendliche Zahl der Sprachkonstruktion, unendliche Zahl der Bilder, das Unbewusste, Arbeiterklasse. Nichts spricht dafür. Aber wir glauben daran, weil wir davon ausgehen, dass irgendwo anders außerhalb dessen, wo wir sind, noch vieles anderes gibt. Ja, das ist so eine Traum, das ist ein Visier, was auch immer. Auf jeden Fall, das ist tief in uns drin. Und wenn zu uns jemand kommt, sei es Beckett, sei es Duchamp, sei es Marx, sei es Freud, und sagt, ja, ja, Sie haben völlig recht, tatsächlich, außerhalb dieses gibt es vieles, 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 vieles. Unendlich. Ich habe leider nur ein Beispiel. Ich gebe nur ein Beispiel. Also diese vier. Aber es ist ein Beispiel von diesem Unendlichen. Dann glauben wir das. Wir glauben das sofort. Und gegen diesen Glauben ist nichts anzuwenden. Ja? Das ist so funktioniert der einfach. Das ist der menschliche Psyche. Menschliche Psyche funktioniert halt so. Ja, auf diese Weise. Nun vergeht eine gewisse Zeit. Duchamp stirbt, Beckett stirbt, Deleuze hat sich auch umgebracht. Und man sagt ja, naja, das war das Denken der 60er Jahre, das waren so drei Philosophen. Das waren so vier Surrealisten und so weiter. Also man hat wirklich plötzlich das Gefühl, die sind in der Minderheit. Und so, und zwar eine kleine verschwindende Minderheit, die niemand interessiert. So irgendwie schwankt unsere Optik ständig. Ja? Wenn wir in solchen Diskursen, mit solchen Filmen, mit solchen Phänomenen zu tun, mit der Avantgarde generell zu tun haben. Ja? Unsere Optik schwankt ständig. Auf der einen Seite, sie repräsentieren eine unglaubliche Mehrheit, eine unendliche Mehrheit. Auf der anderen Seite, sie repräsentieren verschwindende Minderheiten. Ich glaube nicht, dass es Gründe gibt, dass es Gründe geben kann, um eine begründete Wahl zwischen diesen alternativen Optionen zu treffen. Weil es handelt sich um zwei verschiedene arithmetische Operationen, nämlich Addierung, Subtrahierung. Man kann nicht sagen, Addierung ist besser als Subtrahierung oder umgekehrt. Unsere Bereitschaft, einer Option oder anderer Option zu folgen, ist zeitbedingt. Man sagt, dass die Kultur ab und zu beginnt, die Abweichungen als repräsentativ für die Unendlichkeit zu sehen und ab und zu beginnt, die Abweichungen als Minderheit in Bezug auf die Norm zu sehen. Einmal im Sinne des Addierens und einmal im Sinne des Subtrahierens. Und da sehe ich wirklich keine Möglichkeit, der Kultur in diesem Sinne zu widersprechen. Man nimmt das einfach zur Kenntnis, dass es manchmal so ist und manchmal so. Und geht ruhig nach Hause. Aber wir bleiben noch für die Diskussion.